Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nuo Wieso Total. Mit einer echten Top-Story starten wir heute durch. Es ist erst wenige Wochen her, da machte diese Geschichte internationale Schlagzeilen bei Deutsche Welle, Bild und Co. Lügenpresserufer hätten die Redaktion des Recherchenetzwerks Korrektiv gestürmt und randaliert, hieß es da. Voller Empörung berichtete die halbe Mainstream-Presse der Republik über den Fall. Mit den eigentlichen Hintergründen und Beweggründen der sogenannten Randalierer hat sich dagegen kein einziges dieser Medien beschäftigt. Nuo Wieso-Gründer Frank Höfer hat sich auf Spurensuche begeben und Interessantes dabei herausgefunden. Das Korrektiv-Kollektiv hat offenbar gewaltig Dreck am Stecken. Es geht um nichts Geringeres als einen zu Unrecht verliehenen Grimme-Preis.
Es ist der 2. August 2016. Laut Bild-Zeitung stürmen zwei pro-russische Aktivisten die Redaktionsräume des Recherchenetzwerkes Korrektiv. Die FAZ berichtete von Krawallmachern, welche randalierten, und laut Informationen von NTV waren diese sogar maskiert. Doch von Masken keine Spur, wie man im Video des britischen Journalisten Graham Phillips sieht. Er dokumentierte den kompletten Redaktionsbesuch für seinen YouTube-Kanal. Randale? Fehlanzeige.
Marcus Benzman. I want to do an interview with Marcus Benzman. I think it's Marcus. I want to know why you guys, the Lügenpresser, why you tell so many lies at Korrektiv. You've lied about MH17.
Lediglich die Tatsache, dass Phillips filmte, wie er Korrektiv des Lügens beschuldigte, veranlasste die Redaktionsmitarbeiter, die ungebetenen Gäste etwas unsanft vor die Tür zu setzen.
Wer sich das Video anguckt von Graham Phillips, kann darüber streiten, ob das klug war, so vorzugehen. Aber die Behauptungen, die dort aufgestellt wurden, waren in jedem Fall nicht nur abwegig, die waren erstunken und erlogen. Und das ist natürlich das Absurde auch, dass diese Massenmedien wütend darüber, dass sie jemanden als Lügenpresse bezeichnet, dagegen vorgehen, indem sie lügen.
Ich treffe mich mit dem freien Journalisten Billy Six. Ich möchte mehr erfahren über die Hintergründe seines ungebetenen Besuchs beim Recherchenetzwerk Korrektiv. Billy Six ist bereit, mir seine Beweggründe ausführlich darzulegen. Am Ende werde ich beginnen zu verstehen, warum man seinen harmlosen Besuch der Korrektivredaktion medial in die Nähe eines Terrorangriffes rückte und sogar der Auslandsrundfunk Deutschlands den Vorfall prominent platziert, allen Ernstes als einen Angriff auf die Pressefreiheit bezeichnete.
What we saw today really is, or 2 days ago, is a propaganda machine at work. What can be done against that?
We can oppose to this is information, facts and enlightenment. That's the only thing we can do. And what we have to do, and I still have this optimistic belief that when you do your work properly, when you explain what you do, when you, you know, do it thoroughly, that then in the end you are able to persuade people in what you're doing. And I think the story we did on MH17 persuaded a lot of people.
It did.
We got many awards for this, which shows that it cannot be... That bad, what we did there.
Right.
Für Billy Six sind die Korrektivrecherchen zu MH17 nicht nur schlecht, sondern schlichtweg dreist gelogen. Er selbst recherchierte ein Jahr lang in der Ukraine und befragte über 120 mögliche Zeugen, Militärangehörige und Sachexperten. Für unsere westlichen Medien steht nach dem Beitrag des Recherchenetzwerkes Korrektiv fest, eine Bodenluftrakete des Typs Bug, abgeschossen von der russischen Armee, ist für den Absturz verantwortlich. Russische Medien aber fordern für diese Theorie auch glaubwürdige Beweise. Sie glauben, das ukrainische Militär selbst ist für den Abschuss verantwortlich. Billy Six klingelte im Absturzgebiet an jeder Haustür von Torres bis Snischneue, um Aussagen von möglichen Augenzeugen des Abschusses zu sammeln.
Jetzt sind wir also an dem Ort, wo Markus Benzman seine Recherchen gemacht hat. Und seine Recherchen gehen ja dahin zu sagen, dass hier auf diesem Feld die Bug-Rakete abgeschossen worden sein soll. Wir werden jetzt mal mit Leuten sprechen. This man says, Markus Benzman, journalist from Germany,
that book, missile was shot from this field. Did you see a trail in the sky in this day?
Видели вы след от бука?
Нет, следа от бука я не видел. Ни с какой стороны.
Ну, получается, в этот день мы, ну, с друзьями находились здесь, ну, и услышали два взрыва. Сначала звуки самолетов. Один, получается, звучит как реактивный, а второй, ну, просто как пассажирский. Они тут часто бывают, летали, ну, летали, и слышно. И, в общем, после этого услышали два взрыва. Один слабенький, а второй такой, что окна задрожали. Ну, потом повернулись, ну, на небе никаких следов, ничего нет. Только дым со стороны Граба, и все.
Dort gab es nicht mal Gerüchte, dass jemand, der einen kennt, vielleicht was gesehen hätte. Sondern die Gerüchte auch besagten immer, da war ein anderes Kampfflugzeug im Himmel.
Die MH17-Recherche von Korrektiv zog als Trumpfkarte für die Bug-These einen anonymisierten Zeugen aus dem Ärmel, der den Start einer Bug-Rakete von einem Feld bei Puschkinski bezeugt haben soll.
Ja, Korrektiv hat ganz groß getönt damals, dass sie ja jetzt den Ort gefunden hätten, wo die Bug-Rakete gestartet wäre. Und zwar, weil sie die Augenzeugen aufgefunden hätten, die das bestätigen. Später ist der niederländische Blogger Max van der Werf auch nochmal in dieses Dorf gefahren und hat anhand des von Korrektiv dargestellten Animationsmaterials das Haus gefunden von dem angeblichen Kronzeugen. Dort ist der Max van der Werf auch hin zu diesem Haus, hat den Mann dort angetroffen und er hat auch gesagt, ich habe nie irgendjemandem erzählt, dass hier eine Bugrakete gestartet wäre. Es stellt sich mir so dar, dass Korrektiv das eindeutig erfunden hat, diese ganze Geschichte. Obwohl der Autor, Herr Benzmann, tatsächlich vor Ort war. Also ich habe zwei Frauen auch dort interviewt, die ihn auch gesprochen hatten und die haben ihm deutlich gesagt, da hinten am Horizont, da war die Rauchfahne des Flugzeugs, der brennenden Boeing MH17. Und aus dieser Rauchfahne, der brennenden Boeing, wurde am Ende die Rauchfahne einer Bugrakete. Das ist unfassbar, was manche Journalisten sich rausnehmen und wofür sie auch noch Preise erhalten dann.
Herzlichen Glückwunsch und bitte zu uns auf die Bühne, Markus Benzmann.
Dieses Wort Lügenpresse ist ja sehr pauschal. Da wird ja drüber hinweggegangen, dass viele Journalisten im Arbeitsstress einfach nicht mitbekommen, was sie da wirklich fabrizieren. Und wenn dann jemand dazwischen ist, wie der Herr Benzmann, von dem man wirklich annehmen muss, dass er bewusst lügt in seiner Geschichte, dann muss es doch das Interesse einer freien Presse sein, sich von so einem Mann oder besser gesagt von seinem Tun zu distanzieren, auch um den Ruf der Medienlandschaft insgesamt zu schützen.
Was war für dich ausschlaggebend zu sagen, ich mache das, ich ziehe los und will da was rausfinden, ich gehe da ins Kriegsgebiet?
Also wir haben diese Recherche gemacht, also zusammen mit diesem wunderbaren Team, Korrektiv und vor allen Dingen mit meinem Reporterpartner David Crawford, der leider heute nicht kommen kann. Die Idee ist halt, dass ich von diesem Konzept des Narrativs nichts halte. Wir Journalisten sind da, die Realität zu suchen. Ja, wir sind nicht da, irgendwelche Interpretationen nachzuhängen. Und da muss man halt vor Ort gehen und gucken.
Um zu kaschieren, dass es keine justiziablen Untersuchungen gab, versuchten die Medienvertreter von Korrektiv die Anwesenheit eines Kampfjets durch Aussagen von Experten zu widerlegen. So heißt es beim Recherchenetzwerk, dass der ehemalige niederländische Kampfjetpilot Harry Hollings den Abschuss durch einen Kampfjet ausschließt. Billy Six besuchte Hollings und stellte fest, Korrektiv hatte nicht einmal selbst mit dem Mann gesprochen.
Korrektiv, Markus Benzmann, haben Sie die
Nein.
Namen schon mal gehört?
Nein, die habe ich nicht gehört. Ich bin angerufen von einem Radiostation. Wie heißt das auch wieder?
Deutschlandfunk?
Deutschlandfunk war das. Mhm. Und wir haben geredet über diese Dinge.
Sie wurden einmal vorgestellt als niederländischer Kampfpilot.
Und das stimmt nicht.
Ihm ging es immer um die technische Seite der Fliegerei, weil er Flugerprobungsingenieur ist. Dennoch hat Korrektiv ihm Aussagen zu waffentechnischen Fragen in den Mund gelegt, was schon mal von Beginn an eher unseriös ist.
Dann gucken wir uns mal an, was da inhaltlich steht. Da ist zum Beispiel der Absatz, denn Kampfpiloten würden ein feindliches Flugzeug vom Heck her attackieren und nicht von vorn. Zudem flog MH17 am 17. Juli in Richtung russischer Grenze und war beim Abschuss knapp 40 Kilometer davon entfernt. Ein attackierendes Flugzeug hätte daher bei dieser Höhe und Fluggeschwindigkeit durch den russischen Flugraum fliegen müssen, sagt Luftkampfexperte Rawlings. Haben Sie ja das so gesagt?
Wir haben darüber gesprochen, wie das passiert muss sein. Wir wissen, dass das Flugzeug nicht von hinten ist angefallen, nicht abgeschossen, weil es an die Vorderseite beim Cockpit getroffen ist. Also muss das von vorne gewesen sein.
Aber das schließen die ja hier aus. Die sagen ja, ja, kann nicht von vorne. Ja. Also stimmt das nicht?
Ja, ich kann nicht anders dann, wenn ich dies lese, sagen, das stimmt nicht. Das kann ich auch nicht so gemeint haben.
Ja, und so wurden halt Aussagen völlig verdreht und darüber hinaus auch noch der Eindruck erweckt, dass da eine seriöse Recherche stattgefunden haben oder hätte.
Für seine preisgekrönte Webreportage über MH17 präsentierte das Recherchenetzwerk sogar einen Täter mit Foto und Namen. Perfekt eingearbeitet in das Narrativ von Korrektiv.
Das war erstmal die Idee, wir finden diejenigen, die das abgeschossen haben, und wir haben eine Reportage gemacht, wo wir ziemlich sicher sein können, dass aus dem Separatistengebiet eine Bug geschossen hat, die von russischen Offizieren bedient wurde.
Also basierend auf der Bellingcat-Recherche, dass also die Bug-Rakete aus Russland gekommen sein soll, wo es eben keinen überzeugenden Beweis für gibt, hat Korrektiv im Netz das Foto von einem russischen Feldwebel gefunden, Ivan Krasnoposchin. Und wer den Text liest, der bekommt den Eindruck, das ist der Täter. Und das ist eine Frechheit, weil es überhaupt keinen Beweis dafür gibt. Der Beweis ist eben, er ist Russe und er hatte mal mit Bugraketen gearbeitet. Und der rauchende Colt soll dann angeblich das Dienstbuch der russischen Armee sein, wo Korrektiv behauptet, schaut mal hier, da steht drin, dass der sich im Juni 2014 ausgetragen hat, um in die Ukraine zu gehen, um dort zu kämpfen mit den Rebellen. Wenn man sich aber dieses Dienstbuch genau anschaut, dann liest man da heraus, dass das Austragungsdatum der 13. Juni 2013 war. Also der war schon ein Jahr raus aus der russischen Armee. Dieses ganze Dienstbuch, was da vorgestellt wird, ist überhaupt kein Beweis für irgendwas. Das ist eine konstruierte Geschichte, die im Kopf des Lesers ein Bild darstellen soll, dass er den Eindruck gewinnt, es wäre jetzt alles aufgeklärt. Dabei ist überhaupt nichts aufgeklärt, weil die ganze Geschichte nur Schall und Rauch ist.
Ich verstehe nun die Beweggründe von Billy Six und Graham Phillips, dem Recherchenetzwerk Korrektiv einen Besuch abzustatten, um das Korrektiv zu korrigieren und Markus Benzmann mit den eigenen Rechercheergebnissen zu konfrontieren. Ohne Voranmeldung und ohne Filmerlaubnis wurden die beiden von den Mitarbeitern zu Recht aus den Redaktionsräumen verwiesen. Doch die anschließende Berichterstattung über Phillips und Six, losgetreten von Korrektiv, zeigt deutlich, getroffene Hunde bellen. Ob die Verleiher des Grimme Online Award gewusst haben, dass die Korrektiv-Story über den Abschuss des Flugzeuges an den wesentlichen Stellen völlig zurechtgebogen war? Ich weiß es nicht. Bin Billy Six aber dankbar, dass er 2 Jahre lang all die Mühen auf sich genommen hat, um die offizielle Darstellung des MH17-Absturzes zu hinterfragen. Niemand anderes als Billy hätte den Grimme-Preis wohl tatsächlich verdient und nicht ein Recherchenetzwerk, das erst einen Monat vor dem Abschuss von MH17 mit 3 Millionen Euro Anschubfinanzierung eröffnet worden war.
15 Tage auf einer deutsch-russischen Friedensfahrt. Als unser Reporter Daniel Seidel zu der Droschba-Tour aufbrach, rechnete er wohl kaum damit, wie herausfordernd 4200 Kilometer Berlin, Moskau und zurück sein können. Und dass die Autorallye mit bitteren Tränen für alle Teilnehmer der Marathon-Tour verbunden sein würde. Gelohnt hat es sich trotzdem, nicht nur für ihn, sondern auch für den Weltfrieden.
Das sind sie also, jene 234 Friedensfahrer, mit denen ich nach Moskau aufbreche. Ich bin schon ziemlich aufgeregt und gespannt darauf, was mich die kommenden 14 Tage erwarten wird.
Wir werden viel Spaß haben, wir werden viel unternehmen, viele Leute treffen, Repräsentanten, die Politiker oder auch ganz einfache Menschen. Da wird alles dabei sein. Wir werden Konzerte besuchen, wir werden aber auch Grenzen niederlegen vor Kriegsdenkmälern und so einiges. Und natürlich der Spaß darf dabei nicht fehlen.
Das Medieninteresse war groß. Neben den zahlreichen alternativen Medien wurde sogar ein Kameramann des ZDF gesichtet, als der ehemalige parlamentarische Staatssekretär beim Bundesamt für Verteidigung, Willi Wimmer, die Friedensfahrer von dem Brandenburger Tor verabschiedet.
Das macht natürlich deutlich, dass wir über Berlin hinweg uns in Richtung Osten auch bewegen können, in einer ganz klaren Absicht. Wir wollen einen Beitrag zum Frieden leisten und wir sagen das auch als Rheinländer ganz deutlich.
Schon am zweiten Tag lernen wir die herzliche Gastfreundschaft der Russen kennen. Kaum habe ich zum ersten Mal russisches Territorium betreten, kommen einige Nachtwölfe angefahren. Im Westen als Putins Rocker bekannt, die gern mal über die Stränge schlagen, begrüßen sie uns wie alte Freunde an der Grenze. Mit Motorrad-Eskorte geht es zu einem herzlichen Willkommensfest auf dem Gelände der Königsresidenz in Kaliningrad. Tag 6. Am Partisanenmahnmal in Luga bei St. Petersburg gedenken wir mit mehreren hundert russischen Teilnehmern den gefallenen Widerstandskämpfern des Zweiten Weltkrieges.
Здравствуйте, дорогие друзья, участники автопробега мира Берлин-Москва.
Besonders emotional wird es, als eine alte Dame von erlittenem Kriegsleid berichtet.
Молодцы, ребята, что приехали с такой миссией. Мы все боремся, русские, за мир тоже. Мы не хотим повторения. У меня никого нет живых. Все на том свете. Одна я и стала, была самая маленькая.
Und jetzt würde ich sagen, an diesem würdevollen Ort, den würdigen wir dadurch, dass wir ausrufen,
nie wieder Krieg! Nie wieder Krieg! Nie wieder Krieg! Nie wieder Krieg!
Нет войне!
Нет войне! Нет войне!
Von zu Hause aus Deutschland erhalten wir in diesen Tagen sehr viel positives Feedback. Aber auch konstruktiv gemeinte Kritik erreicht uns.
Es wirkt für mich einfach aufgesetzt, wenn wir Deutschen dort also wirklich tränenreich irgendwo uns vor den Gedenkstätten versammeln und mit den Leuten dort die Blumen niederlegen. Und es ist, glaube ich, auch kein gutes Signal irgendwie in Richtung Russland, wenn es nur darauf hinausläuft. Man sollte dieses Signal setzen, dass wir uns der Verantwortung bewusst sind. Ja. Aber dieser Schuldkomplex und dieses wir entschuldigen uns und wir entschuldigen uns, das ist vor langer Zeit eigentlich schon gelaufen. Ja. Die Russen brauchen diesen Schuldkult in keiner Form irgendwie.
Schuldkult hin oder her. Ich bin glücklich, dass ich zu einer deutschen Generation gehöre, die gemeinsam mit den Russen 71 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen lachen, tanzen und feiern kann. Doch schon am nächsten Tag in St. Petersburg wird mir bewusst, nicht allen Russen ist zum Lachen zumute. Es steht ein Besuch bei den Maltesern an, die Tag für Tag Notdürftige mit einer warmen Mahlzeit versorgen.
Also wenn nicht diese Küche, würde ich nicht überleben. Also diese Küche, die hilft sehr. Und in den 90ern, also ich sage heute, die hilft. Aber in den 90ern hat sie uns das Leben gerettet.
Friedensfahrtinitiator Dr. Rainer Rotfuß überreicht der Armenküche 2000 Euro aus den Geldern, welche im Vorfeld für die Friedensfahrt gespendet wurden.
Wenn ich Gäste erwarte, drehen wir es mal um hier nach Deutschland und Leute würden kommen aus Russland meinetwegen und würden dann hier Suppenküchen besuchen und
auch nach außen hin entsprechend berichten, wie schlimm es den Leuten gehen würde. Ich weiß es nicht, ob wir die Botschaft, wir möchten euch kennenlernen und Frieden und Freundschaft haben, ob diese Botschaft dadurch nicht in einer gewissen Form konterkariert wird. Man muss eben einfach wissen, dass Russland ist ein Schwellenland. Russland ist kein Drittweltland. Und Russland hat eben Nachwirkungen des Zusammenbruchs der Sowjetunion zu verkraften gehabt und 10 Jahre wirklich ungebremsten Neoliberalismus, den wir in Deutschland hier überhaupt nicht kennen. Also wir wissen überhaupt nicht einzuordnen, was dort abgegangen ist in den 90ern. Und der Punkt ist eben, dass das Auftauchen, man will das Land kennenlernen und dann sofort als Wohltäter und wir tun euch jetzt mal etwas Gutes, weil ihr das selbst irgendwie nicht könnt. Dieser Beigeschmack war eben dabei und das fand ich irgendwie unpassend.
Die Kritik stimmt mich nachdenklich, während wir am 9. Tag im Schneckentempo auf Moskau zufahren. Wer in die russische Hauptstadt will, braucht starke Nerven. Stundenlang stehen wir im Stau und der Regen will nicht aufhören. Als wir dann endlich am Roten Platz einfahren, gelingt mir dank des gut ausgebauten russischen Mobilfunknetzes hier eine Live-Übertragung nach Deutschland, welche von zeitweise 150 Zuschauern verfolgt wird. Das war Daniel Seidel für Nu Wieso vom Roten Platz in Moskau. Landesweit verfolgen die Russen inzwischen beinahe täglich unsere Aktivitäten als Friedensbotschafter der Deutschen. Die russische Nachrichtenagentur TASS ermöglicht den Friedenstour-Organisatoren heute einen international beachteten Auftritt.
In Deutschland gab es eine repräsentative Umfrage. 85% wollen bessere Beziehungen zu Russland.
Die deutschen Medien schweigen sich immer noch über die Friedensfahrt aus. Vereinzelt wird die Friedenstour zu russophoben Propagandazwecken missbraucht. Von dem Pressewirbel bekommen wir nicht viel mit. Ein letztes Mal bestaunen wir die imposante Skyline von Moskau, bevor unser Konvoi nach 3 Tagen in der russischen Hauptstadt die Heimfahrt antritt. Zurück in Berlin werden wir von hunderten Friedensfreunden begeistert empfangen. Auch das ZDF war vor Ort, welches die Kritik an seiner Fehlberichterstattung nicht auf sich sitzen lassen wollte.
Ich wurde gestern noch vom ZDF interviewt und da wurde richtig drauf rumgehackt und rumgeritten. Ja, wo sie denn lügen? Ich habe nie gesagt, sie lügen, obwohl das sicherlich auch hier und da zutrifft. Aber es ist tatsächlich Propaganda und Propaganda ist immer angepasst natürlich ans Publikum.
Der Geopolitikanalyst beschäftigt sich wissenschaftlich mit Propaganda und Co. Speziell die Berichterstattung über Friedensinitiativen wertet er gründlich aus.
Also wir sind ja letztendlich Profis in diesem Bereich und wissen, wie gespielt wird in solchen spannungsgeladenen geopolitischen Themen. Deswegen hat uns das auch nicht im geringsten gegrämt. Wir haben nichts anderes erwartet. Aber trotzdem ist es interessant, das ein bisschen genauer anzuschauen. Bei RBB waren wir tatsächlich in den Abendnachrichten am Tag der Abfahrt. Aber die Bilderauswahl spricht Bände.
Das ganze Interview mit dem Initiator der Druschba-Tour gibt es auf www.nuoviso.tv. In der aktuellen Ausgabe von Barcode bin auch ich mit an Bord. Gemeinsam mit anderen Mitreisenden lassen wir die Fahrt dort noch einmal Revue passieren. Unterm Strich war die Druschba-Friedenstour eine Erfahrung, welche ich nicht missen möchte. Für die nächste Friedensfahrt, sollte es eine geben, werden die Tourteilnehmer aus den gemachten Fehlern hoffentlich gelernt haben. Ob dies auch auf die Massenmedien zutreffen wird, wir werden sehen.
Also diese Idee der Friedensfahrt ist eine absolut unterstützenswerte Initiative für mich. Punkt.
Es ist viel los auf der Welt und es gibt sehr viel zu berichten. Trotzdem möchten wir Ihnen den nächsten Beitrag aus der Kategorie Sommerloch nicht vorenthalten. In einem Feld bei Mammendorf tauchte Ende Juli eine Kornkreisformation auf, welche tausende Besucher anlockte. Unser Reporter Robert Stein dokumentierte den Moment, als es dem Kornkreis an den Kragen ging.
Es muss in der Nacht auf den 25. Juli geschehen sein. Unbekannte hinterließen einen überdimensionalen Abdruck in einem Feld bei Mammendorf. Auf einer Fläche von über 3 Hektar Feld entspannte sich ein 180 Meter großer Kornkreis. Landwirt Josef Huber war zunächst wenig begeistert, denn er ahnte bereits, was auf ihn zukommen würde.
Am Anfang da war ich relativ aggressiv. Da habe ich mir halt gedacht, da sind jetzt lauter so würde ich da machen, halt da einen riesen Schaden. Ich habe halt die Polizei angerufen. Und dann ist halt das rausgekommen, nach einer Zeit lang, dass das ein Kornkreis ist. Ja, dann habe ich mich halt da noch ein bisschen beruhigt wieder, nach darüber geschlafen, und dann ist das schon wieder besser geworden. Aber ganz am Anfang schaut man da als Landwirt, wo man eigentlich das ein Jahr lang da herstreichelt und herpflegt, und man investiert natürlich auch einiges an Geld.
Bauer Josef Huber beziffert den Schaden durch den Ernteausfall auf etwa 4.000 Euro. Um diesen Verlust auszugleichen, nutzte er den Besucheransturm und bat um Spenden für die Begehung seines Feldes. Sogar ein Hebekran ließ Neugierige vom Feldrand aus im 5-Minuten-Takt aufsteigen. Kostenpunkt 8 Euro pro Fahrt. Bereits ein Jahr zuvor war ein Kornkreis bei Raisting von hunderten Interessierten besucht worden, welche sich von allen Seiten her über das Feld ihren Weg brachen und den ohnehin entstandenen Schaden durch den Ernteausfall noch verschlimmerten. Landwirt Josef Huber schuf auf seinem Feld einen Eingang zum Kornkreis und konnte somit weiteren Schaden durch wild angelegte Trampelpfade abwenden. Und nebenbei klingelte ordentlich die Kasse. Seinen Schaden hat Josef Huber jedenfalls mehrfach wieder eingenommen. Einen Teil möchte er nun spenden. Aus seiner anfänglichen Wut wurde Faszination. Denn wie der Kornkreis eigentlich in sein Feld gekommen ist, ist auch dem Landwirt ein Rätsel.
Ja, das weiß ich nicht. Da haben wir jetzt auch schon, glaube ich, 500 Leute gefragt, wie das gemacht worden ist. Ich habe jetzt auch schon ein paar Mal aufgepasst. Also so ein grünes Mandel habe ich auch nie laufen sehen. Von Menschenhand habe ich auch keine Ahnung, ob man sowas machen kann. Mit der Walze bringt man sowas auf gar keinen Fall nicht hin. Und weil man gar keine anderen Spuren nicht sieht, von einer Maschine oder von Menschen zertrampelt, es ist super gemacht. Die Rundungen und die Perfektion von dem Bild, also das ist absolut perfekt.
Am 4. August war es dann soweit. Das Feld in Mammendorf wurde abgeerntet. Bis zur letzten Minute verharrten einige Kornkreis-Fans noch im Feld, bis auch sie schließlich dem Mähdrescher weichen mussten.
Hier ein Live-Bericht vom Mähdrescher mitten bei der Arbeit auf dem Feld. Der Kornkreis ist weg. Und wie heißt du eigentlich?
Ich bin der Hans.
Der Hans hat's gemacht und jetzt sieht's sogar noch besser aus wie vorher.
Die Fläche, auf welcher sich der Kornkreis befand, wurde von Hans Liegsalz gesondert abgemäht. Und das daraus gewonnene Korn in einen extra dafür bereitgestellten Anhänger abgefüllt. Eine Tonne des ganz speziellen Kornkreisweizen hatte sich bereits im Vorfeld die Bäckerei Nau aus Grunertshofen für eine ganz besondere Spezialität reserviert.
Ja, das war's. Er ist weg. Der Kornkreis in Mammendorf hat sich gerade eben in Stroh aufgelöst und in meinen Händen halte ich ein historisches Dokument, nämlich den Diagnoseausdruck vom Mähdrescher, wo drauf steht, wie viel Sprit, wie viel Hektar und wie viel Getreide er abgeerntet hat. Und jetzt wird aus dem Kornkreis genau das, was von Anfang an mit ihm vorgesehen war, nämlich er wird zu Brot.
Ortswechsel. Es ist der 13. August, ziemlich früh am Morgen. In drei verschiedenen Geschmacksrichtungen wird hier in der Backstube der Bäckerei Nau Vollkornkreisbrot gebacken. Die Idee dazu hatte Bäckermeister Werner Nau, als er sich selbst vor Ort ein Bild der Kornkreisformation machte.
Das ist schon sehr beeindruckend gewesen. Ich persönlich habe jetzt da nichts gespannt von dieser Energie, aber die ganze Aura und alles, was rumrum war, war schon sehr anders, sage ich jetzt mal. Einfach ruhiger, kein Stress, keine Hektik, jeder hat versucht, dass irgendwas spürt. Und ich gehe davon aus, dass diese Leute, die diese Energie aus dem Boden jetzt rausgeholt haben, aus dem Kornkreis, auch diese Energie, wo natürlich dann im Korn drinnen steckt, auch mit aufnehmen können, dass sie es halt direkt in sich haben danach.
Ein PR-Gag, welcher sich gelohnt haben dürfte. Seit die Medien über das Kornkreisbrotangebot berichteten, gingen bei der Bäckerei Nau Dutzende Bestellungen per E-Mail ein. Frisch gebackene Brotlaiber über das Internet zu verkaufen, war auch für den Bäckermeister neu.
Die Nachfrage wird jetzt immer größer durch das, dass natürlich die Presse da jetzt eine Luft gerochen hat an dem Ganzen und immer mehr Leute ist das mitgegangen. Wie gesagt, wir haben auch Bekannte bis in London drüben, wo das mitgekriegt haben, über Internet, die wo natürlich jetzt kein Brot bestellt haben, aber die Nachfrage ist momentan relativ groß, sage ich jetzt mal, ja.
Und so entstehen auch an diesem Tag über 100 Kornkreisbrote, welche später alle über die Ladentheke gehen. Kosten 5 Euro pro Stück.
Das Brot schmeckt jetzt nicht unbedingt anders da wie andere Brote. Wie gesagt, man muss nicht wissen, wo das Getreide her ist, dass es energetisch aufgeladen ist. Und man kann jetzt da auch nicht sagen, das Brot nimmt jetzt mehr Wasser auf, es hat mehr Volumen, es verhält sich beim Backen ein bisschen anders da. Ich kann nur sagen, das Getreide ist von sehr guter Qualität. Wir haben einen sehr guten Eiweißgehalt, man kann schön backen damit, es passt alles.
Im nächsten Jahr, scherzt Werner Nau beim Backen, werden sich wohl auch andere Bäckereien um das Kornkreiskorn bemühen, sollte in der Gegend wieder eine Formation auftauchen. Was aber eigentlich das Muster darstellt, welches seine Brote dieser Tage ziert, weiß auch der Bäckermeister nicht.
Also wenn ich das Bild jetzt anschaue, was da drauf ist, es ist ja dreidimensional. Meiner Meinung nach schaut es aus, als wie wenn es irgendwelche Moleküle sind, wo aneinander hingesetzt worden sind, von der Chemie oder sonst irgendwo raus. Man kann auch sagen, das sind vier Raketenraumschiffe, wo aneinander hinfahren. Ich weiß es nicht, also ich kann jetzt so direkt, für jeder für sich hat seine eigene Meinung, was er daraus aus dem Bild sehen kann. Für mich ist es so, die Erscheinung, dass das 3D ist, so ungefähr der Kornkreis innen drinnen, kommt aufs Brot drauf, das ganze Bild bringen wir nicht drauf, dann müssen wir so 3 Kilo Leine machen, aber das Zentrum dieses Kreises ist mit auf dem Brot dran dann.
So, das ist also draus geworden, aus dem Vollkorn, aus dem Kornkreis. Wer es jetzt gemacht hat, die große Formation, das konnte ich nicht in Erfahrung bringen, aber war es vielleicht am Ende der Bäcker, der mit dem Bauer zusammen unter einer Decke steckt? Ich lasse es mir auf jeden Fall jetzt schmecken und das ist sicher. Es ist sehr, sehr lecker.
Wer mehr wissen möchte über das mysteriöse Kornkreisphänomen, dem empfehle ich unsere Nuviso-Dokumentation Die neue Feldordnung. Und das war es auch schon wieder für heute. Und wenn Ihnen unser Programm gefallen hat, dann unterstützen Sie uns doch mit einem Premium-Abo. Damit erhalten Sie auf Nuviso TV Zugang zu unserem Premium-Bereich Nuviso Plus. Danke, dass Sie uns zugesehen haben. Bis zum nächsten Mal.